Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin, hier bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Wir haben wieder eine neue Sendung für euch. Spannende Sachen aus der Welt der Kommunikationstechnologie. Naja, konkret, wir wollen uns ein bisschen übers Internet wollen wir uns nicht unterhalten. Wir wollen uns eigentlich auch nicht übers Darknet unterhalten, sondern noch was viel Obskureres. Und zwar geht's um den Gopherspace. Gopher ist ein Protokoll, das ein bisschen früher als das World Wide Web erfunden und eingeführt wurde, aber das ist inzwischen schon sehr in Vergessenheit geraten. Ein Protokoll, das muss man vielleicht sagen, das ist eine Art und Weise, wie jetzt Computer miteinander sprechen, wie sie ihre Daten austauschen. Und ihr kennt bestimmt das HTTP-Protokoll. Das tippt ihr mal ein, wenn ihr eine URL in euren Browser eintragt. Oder es gibt auch ein Protokoll, mit dem Mail, also E-Mail, abgewickelt wird. Und es gibt eben das Gopher-Protokoll. Das ist insofern interessant, als dass es wirklich ganz einfach ist und mit dem Web doch ein bisschen verwandt ist, insofern, dass ähnliche Sachen funktionieren. Ganz konkret mit Gopher-Servern, die stellen Text zur Verfügung, die stellen Links zur Verfügung. Was man nicht hat, sind jetzt irgendwelche Bildchen und irgendwelche Zusatzfunktionen, JavaScript, was weiß ich, da gibt es ja die kompliziertesten Sachen heute. Diese Reduktion auf nur Text und nur Links bedeutet auch, dass man damit sehr schnell arbeiten kann. Also die Seiten sind super schnell geladen. Und es gibt auch einige Leute, die sagen, das Web ist uns heute viel zu überfrachtet. Das ist viel zu überbordend. Da gibt es zu viel Werbung. Da ist zu viel Shishi dabei. Es wird immer schwieriger, an die eigentliche Information zu kommen, die man eigentlich haben möchte. Dann ist es unter Umständen genau richtig, mal das Gopher-Protokoll zu verwenden. Wir haben uns jetzt mit jemandem unterhalten, der sich damit ein bisschen auskennt, der sich damit beschäftigt. Und da gibt es sogar Leute, die treffen sich demnächst zu einer Konferenz, wo sie ein bisschen bequatschen wollen, wie das mit dem Gopher-Protokoll auch weitergehen kann und wie man vielleicht eine wirkliche, interessante Alternative zum World Wide Web aufbauen kann. Also, erstmal gibt es noch ein bisschen Musik. Mr. Beep mit The Spring is Coming. Das ist ein bisschen 8-Bit-Musik und danach unterhalten wir uns mit Christoph, der uns was zum Thema Gopher-Protokoll erzählen kann. Ja, wir unterhalten uns jetzt mit Christoph, der ist ein bisschen ein Computer-Nerd, ein Computer-Bastler, der kennt sich aus, der beschäftigt sich mit Software, mit Hardware, mit Protokollen, mit Programmen, mit Programmierung. Das heißt, alles, was mit Computern zu tun hat und wie man mit denen auch kommunizieren kann. Hallo Christoph.
Grüße Michael, hier ist Christoph.
Ich habe gelesen, du hast so ein Projekt, das nennt sich Bitreich. Das verwendet verschiedene Protokolle, die gar nicht so bekannt sind. Aber was macht dieses Projekt denn? Was heißt denn dieses Projekt Bitreich? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Bitreich, da geht es darum, dass wir einfache Software schaffen. Und da gehört auch Gopher bzw. einfache Protokolle dazu. Also mit einfachen Prinzipien Software, die Spaß macht, ganz einfach. Mhm. Und da hat man mit einfachen Regeln, also die sind auf der Webseite beziehungsweise auf dem Gopher-Hole oder Gopher-Loch, wie man das nennt, im Gopher-Sprach, zu finden.
Ja.
Und das, da geht's, wir wollen ja eher über Gopher reden, darum, dass man statt große, komplexe Dinge einfache Sachen verwendet, die man auch selber implementieren kann zum Beispiel.
Da muss man sich auf der einen Seite vielleicht ein bisschen auskennen, aber es ist ja auch gar nicht so schwierig. Also Gopher oder Gopher, das heißt ja übersetzt, glaube ich, Maulwurf, oder?
Das heißt Maulwurf, ja, aber das kommt von dem Gopher des MIT, also der Universität in den USA, und die haben den ja als Logo. Und da ging es aber auch darum, da hat man Gopher, also Gopher hat man das interpretiert. Ah. Also das ist einfach bloß, weil die haben immer dieses Logo gehabt.
Und dieses Protokoll, das existiert jetzt auch schon relativ lange. Das ist wohl zeitgleich oder sogar ein bisschen früher als das World Wide Web entstanden, oder?
Ja, 91 wurde das entwickelt. Da ging es darum, dass im MIT die verschiedenen Datenbanken miteinander vernetzt werden und um die Entwicklung eines einfachen hierarchischen Protokolls. Und das ist aber dann leider durch das Web überholt worden. Das hat sich schneller entwickelt, um es kurz zusammenzufassen.
Wie unterscheidet sich denn das Web und das Gopher-Protokoll? Also da geht es eher um Text oder andere Möglichkeiten des Austausches. Was sind denn die Unterschiede?
Man muss jetzt unterscheiden, erstmal beim Web, da gibt es HTTP, das ist das Übertragungsprotokoll, und
ja,
dann HTML, das ist die Darstellung, das, was ich im Browser sehe. Und bei Gopher, da habe ich ein Protokoll und da sind einfache Menüs mit implementiert. Das heißt, ich weiß schon, da gehe ich hin, wenn ich weitergehen will. Also wie die Links, die ich zum Beispiel im Web habe, ne?
Mhm.
die habe ich da schon implementiert. Und dadurch habe ich eine striktere Struktur, aber die ist sofort geordnet, im Gegensatz zum Web.
Ah, du meinst, wenn ich auf einer beliebigen Webseite bin, habe ich ja auch das Problem, die sieht irgendwie aus und ich muss sozusagen die Navigation immer komplett neu lernen oder wo was versteckt ist oder angezeigt wird.
Na, heutzutage ist das ja schon komplett wieder anders im Web. Da habe ich ja verschiedene Sprachen, die das verstecken können. Und der Link ist ja heutzutage auch nicht mehr bloß, ich gehe zu einer anderen Webseite. Und das ist aber das Grundproblem. Bei Gopher ist das vereinfacht. Da habe ich einen Link und der Link ist ein Link. Und da gehe ich einfach weiter. Und dann beim nächsten ist das wieder so. Und so habe ich einfach einen Baum von Informationen, da kann ich immer weitergehen.
Wenn ich das richtig verstehe, ist die Darstellung in diesem Gopher-Protokoll wirklich so, dass ich da nur Text sehe, oder?
Genauso ist das definiert. Es geht nur um Text, aber das ist, man hat versucht, das auf Bilder zu erweitern, aber früher gab es ja diese ganzen Terminals. Da hat man ja diese alten Bildschirme gehabt, wo nur Text dargestellt wurde. Aber es geht ja um Text, es geht um Informationen. Die einfachste Weg, Informationen zu übertragen, ist Text.
Oder zwei Leute unterhalten sich miteinander, da können sie natürlich auch eine Idee austauschen und kommunizieren.
Aber die Verarbeitung von Texten ist viel einfacher. Wenn man da jetzt weiter sieht, zum Beispiel Linux, ich weiß nicht, ob das jetzt die Hörer kennen, da geht es um viele, die kann ich über einfachste Kommandozeile Text mit Text verarbeiten. Bei Bildern habe ich das Problem, da brauche ich komplexe Programme, die mit höheren Logiken, die nicht so einfach zu bedienen sind.
Das heißt, wenn ich das so höre, geht es auch ein bisschen darum, man kann einfache Programme verwenden, die auch wenig Ressourcen verbrauchen. Also wenn ich jetzt eine Textdatei übertrage, dann ist sie unter Umständen ja sehr klein im Vergleich zu einem Bild oder gar einem Video.
Ja, das stimmt. Da kann ich zum Beispiel ein Beispiel nennen, wo ich das mal ganz sehr gebraucht habe. Ja. Da war ich mal in Bhutan. Das ist das Land, also nördlich von Indien, wo es um das Glück der Menschen geht, nicht wie bei uns. Und da hatten wir die Himalayas. Und da haben die ein großes GSM, also ein Handynetz.
Ja.
Und da ist mir der Strom ausgefallen in so einem Hotel, wo ich war. Da lief dann nur GSM, also das ganz langsame Handynetz, das wir haben. Aber ich könnte perfekt meine Informationen über Gopher abholen, weil das mehr braucht es nicht. Es braucht keine großen Kapazitäten.
Das heißt, es ist unter Umständen auch ein Protokoll, das ist sehr interessant für Gegenden, die eben nicht so in der ersten Welt sind und die vielleicht nicht so viele Ressourcen zur Verfügung haben.
Ja, das spart, aber insgesamt, weil das Problem mit dem Web ist, da habe ich zum Beispiel bei YouTube, da habe ich Text, der ist vorgelesen im Video und das Video wird verbreitet in HD-Format auf einem 4K-Monitor. Ich hätte einfach den Text übertragen können.
Das ist also jetzt so ein Ansatz, dass man sagt, okay, man hat hier ein Protokoll und vielleicht auch Programme dazu, mit denen kann man sehr schnell, sehr einfach, sehr ressourcenschonend Informationen übertragen und unter Umständen genauso viel Informationen wie in einem vorgelesenen Video. Ist das jetzt so ein neuer Trend oder gibt es da viele Leute, die sich darum kümmern? Oder?
Na, das Gopher war eingeschlagen. Also nachdem das Web größer geworden ist, ist Gopher eingeschlafen. Bis jetzt haben wir ja die Sache, dass die Handys werden immer größer, sie haben immer mehr Kerne und so weiter, aber sie sind viel langsamer geworden. Und das hat viele Leute dazu gebracht, dass sie darüber nachdenken. Und da gibt es halt in den Expertenkreisen auch viele, die im Web wissen, was dort für Komplexität stattfindet. Ja. Und die versuchen jetzt Alternativen zu finden. Und da ist Gopher ein Teil davon.
Ah ja, das heißt, es ist auch wirklich eine Bewegung, die sagt, wir wollen eigentlich gar nicht das so kompliziert und so ressourcenverbrauchend machen.
Genau, das ist der Teil für das Internet, ne? Nicht bloß das Web, weil neben dem Web gibt es noch viel mehr im Internet, sondern Bitreich ist halt da auch der Teil, wo die Software mit einfach werden soll, weil das sind ja Bereiche, die zusammenhängen.
Softwareentwicklung, verstehe ich da richtig? Da geht es darum, Programme zu schreiben, die man auch selber schreibt, um sie selber zu benutzen oder die so einfach sind, dass man die auch einfach benutzen kann.
Na, bei Bitreich geht es eher um die Kommandozeile. Also es ist schon für fortgeschrittene Entwickler.
Ja.
Na, also diese rein grafische Oberfläche, das verbraucht viel Ressourcen. Das heißt, da ist eher das Gopher der Information, das für den Endnutzer. Für die Entwickler geht es eher darum, dass die wieder eine schöne Kommandozeile haben. Also Spaß dabei, das zu benutzen. Das ist das Ziel. Und das geht nur über Einfachheit.
Sind denn die modernen Entwicklungswerkzeuge zu kompliziert, wie jetzt mit ihren grafischen Oberflächen? Ist das wirklich ein Spaßkiller?
Naja, früher hat man einfach einen Texteditor geöffnet, der hat, sagen wir mal, 200 Kilobyte verbraucht an RAM. Heutzutage, wenn man einen Texteditor öffnet, der lädt im Hintergrund einen Webbrowser und der Webbrowser lädt JavaScript und das verbraucht mehrere Gigabyte. Und der generiert dann noch Quelltext, der nochmal komplexer ist. So weit sind wir.
Wenn ihr sagt, mit dem Bitreich-Projekt versucht ihr also so ein bisschen Wege zu finden, dass man weniger Ressourcen verbraucht. Funktioniert das denn? Also was ist denn, sind denn so eure Erfahrungswerte? Kommt ihr da auch gut mit voran? Also macht das wirklich genauso viel Spaß, anstelle jetzt irgendwelche schicken Videos auf YouTube anzugucken?
Na, ich merke das ganz einfach. Wenn ich GoFor benutze, brennen meine Oberschenkel nicht. Wenn ich irgendeine Webseite benutze, dann läuft der Lüfter an und das alles. Also GoFor ist aktuell 300 Server. Also wir haben da bloß einen kleinen Anteil, was wir sparen, weil das Web verbraucht ja insgesamt gerade 2% des globalen Stromverbrauchs, manchmal sogar mehr. Ne?
Aber du musst dich dann auf der anderen Seite schon auch ein bisschen auskennen, dass du solche Sachen auch benutzen kannst, oder? Weil wenn ich mir heute vorstelle, als durchschnittlicher Smartphone-Benutzer, da würde es dir ja sehr einfach gemacht, ins Web zu gehen oder einen Chat aufzurufen, wo du mit anderen Leuten Textnachrichten austauschen kannst oder so. Da musst du in irgendeinen Store gehen, so nennt sich das, wo du dann auch schon vorbereitet die Programme findest. Da ein Klick, das wird installiert und schon kannst du los. Das ist ja jetzt, wenn du zum Beispiel das Gopher-Protokoll benutzen willst, um Informationen zu suchen oder ein Protokoll benutzen willst, um zu chatten, das ist ja dann doch ein bisschen komplizierter, oder?
Nein, wir haben verschiedene Ebenen. Es fängt einfach ganz einfach an, man geht auf gopherprojekt oder project.org und wenn man keinen Gopher-Klienten hat, wird man auf einen Übersetzer von Web in Gopher umgeleitet. Das heißt, man sieht im Browser das Gopher.
Ah, das ist so.
Kommt man dann weiter zu welchen Klienten ich noch habe.
Also das ist so eine Art Gateway, das heißt, ich kann auch mit einem normalen Webbrowser, der das also nicht implementiert hat, kann ich trotzdem auf die Informationen zugreifen.
Aber es gibt auch noch für die Browser Plugins zum Beispiel, also für Firefox und Chromium. Das Problem ist, Chromium und Firefox, die haben ihre Plugins gerade geändert. Das heißt, da kann ja Inkompatibilität sein. Oder halt, es gibt auch verschiedene andere Klienten, aber das sieht man bei gopherproject.org.
Wie ist denn das zum Beispiel mit dem Chat? Da gab es ja auch früher ein Chat-Protokoll, das sehr viel benutzt wurde, IRC, also Internet Relay Chat. Mhm. Das ist ja heute nicht mehr so ganz bekannt, oder?
Also in Entwicklerkreisen ist es sehr bekannt, weil fast jedes Open-Source-Projekt hat einen IRC-Kanal.
Ah, ja.
Das ist der einfachste Weg, um sich mit den Entwicklern oder den Benutzern zu treffen. Und da hat eigentlich jedes, da gibt es Webklienten, da gibt es Klienten für Handy, da gibt es die Kommandozeilenklienten. Also IRC ist fast überall implementiert.
Und das kann eigentlich auch die allermeisten Sachen, die du auch heute sozusagen mit so einem modernen Chatprogramm auch auf deinem Smartphone hast, oder?
Es könnte alles, will es aber nicht.
Ach so. Okay.
Ja, die Sache ist, ich habe zwar die Möglichkeit, sag mal, Videos zu übertragen in WhatsApp oder irgendwelche Bilder. Das will man im IRC nicht, weil das IRC ist ein einfaches Protokoll. Es geht ja darum, Texte zu übertragen. Wenn ich das alles da hinzufügen würde, könnten dann Hobbyisten die Server nicht tragen. Und man müsste das alles aufbereiten. Da bräuchte man die ganze Infrastruktur von Facebook zum Beispiel.
Du sagst, diese Hobbyisten können die Server nicht tragen. Das heißt, es ist relativ einfach, so einen Server einzurichten und zu betreiben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Debian, ist ja eine bekannte Linux-Distribution. Da gibt es einfache Anleitungen, Tutorials, wie ich das einrichte. Ein Server zum Beispiel kostet 3 € pro Monat und da kann ich meinen IRC-Server betreiben.
Und das ist dann auch nicht zu kompliziert, den zum Laufen zu bringen, oder?
Den Server, das ist kompliziert. Der Zugriff per Klient, das ist einfach.
Was gibt's denn da noch so für Protokolle, die vielleicht, ich sag mal, von dieser Idee her interessant sind, weil sie eben nicht unbedingt so viel Bandbreite oder Ressourcen verbrauchen, aber dir fast dasselbe Ergebnis liefern können?
Vor dem Web gab es schon sehr viele Protokolle, weil so ist das entstanden. Also TCP, ne, TCP/IP ist das Grundprotokoll.
Ja.
Und da gibt es ja 65.000 Ports. Und wir betreiben heute alles über einen, beziehungsweise verschlüsselt über 2 Ports, also HTTP.
Ja.
Und da gibt es noch viele andere, zum Beispiel Dict. Also da gab es ein Protokoll, das einfach Dictionary, wie das Verzeichnis. Und da hat man einfach an den Port geschickt, ich will gerne die Definition von einem Wort. Und er hat als Text zurückgeliefert, das ist die Definition.
Wird das denn heute noch benutzt oder ist das im Einsatz? Oder wie würde ich das heute benutzen wollen?
als zum Beispiel dict.org, das ist dort, wo das Dict-Protokoll noch gepflegt wird, mhm. oder Bitreich hat auch einen, da haben wir das Urban Dictionary, das ist eher, wo spaßige Definitionen von Worten hochgeladen sind. Also so schwer ist das nicht. Das ist ein Service, den man in jedem Linux ganz einfach installieren kann.
Und was gibt es sonst noch so für Protokolle, die aus eurer Sicht da interessant sind, weil sie ressourcenschonend sind?
Newsgroup gibt's noch, aber das Problem mit News ist Spam. Es gibt keine effiziente Methode, um aus Newsgroups Spam zu filtern. Deswegen sind sie auch gestorben am Ende.
Hm. Ah ja, okay.
Also Newsgroups überleben nur als Austausch von Binär. Deswegen wurden sie auch fast überall gesperrt, weil sie für Piraterie verwendet wurden. Und es skaliert nicht, das System, weil jedes Mal hat man da immer einen Server und der Server hat ein gesamtes Abbild vom gesamten Netzwerk gehabt. Deswegen ist das System zusammengebrochen, einfach unter der Last der Webbenutzer. Dann hätten wir noch das Tor-Protokoll.
Das Tor-Protokoll ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger am Start. Also da gab es ja auch schon einige, ich sag mal, spektakuläre Sachen, die über das Tor-Protokoll abgewickelt wurden. Da geht es eigentlich um Anonymisierung der Benutzer, oder?
Ja, es geht um die reine Anonymisierung, weil heutzutage, wir wissen ja durch Snowden, es sitzen die Geheimdienste an den Kernroutern in Frankfurt überall. Das heißt, mhm. sie wissen, wo das Paket losgeht und wo es ankommt. Und da geht es bei Tor. Tor verschlüsselt das, also das beziehungsweise entpackt das, sodass man nicht sieht, wo das Paket langgegangen ist. Und darum geht es auch, das Problem bei Tor ist, mit dem Web zusammen, in dem Webbrowser sind zu viele Metainformationen, das heißt Informationen, die den Nutzer identifizieren können. Und darüber wurden ja auch viele Whistleblower, also Geheimnisverräter, identifiziert. Und da kann Gopher helfen.
Also Tor ist eine Methode, dass du als Benutzer von Webseiten versuchen kannst, sozusagen deine Identität zu verbergen, also dich zu anonymisieren. Mhm. Wenn du sagst, es gibt zu viele Metainformationen in dem Browser, dann heißt das zum Beispiel, wie die konfiguriert sind und welche Fonts auf der Maschine installiert sind und wie groß der RAM-Speicher ist, blablabla. Bla, bla. Solche Informationen können dann sozusagen in der großen Masse, also wenn du genug Informationen hast, ein einzelnes Gerät doch so genau identifizieren, dass man sagen kann, es gibt auf der Welt vielleicht nur noch ein paar tausend andere Geräte, die genauso konfiguriert sind und dann kann man relativ einfach auch jemanden wiederfinden. Verstehe ich dich da richtig?
Genauso funktioniert das und da kann Gopher helfen, weil Gopher hat eine definierte Menge an diesen Metainformationen, wie ich den Nutzer finden kann, also als gar keine.
Mhm. Okay.
Und deswegen, wenn ich jetzt Tor gibt es aber zwei Sachen, die ich beachten muss. Ich kann aus dem Tor-Netzwerk herausgehen und auf das Web zugreifen oder im Tor-Netzwerk einen Service zugreifen. Ja. Wenn ich vollkommen in Tor zugreife, gibt es ja keine Möglichkeit für die Geheimdienste, den Ausgang zu finden. Und das ist vollkommene Anonymität. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel über Tor, da hat zum Beispiel Facebook einen Tor-Endpunkt, wenn ich da drauf zugreife, tue ich mich ja trotzdem noch mit meinem Klarnamen authentifizieren. Das ist, ist eigentlich sinnlos. Und bei Gopher kann ich mich gar nicht authentifizieren.
Bei Tor gehst und den dann irgendwo auf einer Webseite dich einloggst mit deinen Benutzerinformationen, natürlich bist du dann nicht mehr anonym, sondern du sagst dann, du kennst den Namen und du kennst das Passwort für einen bestimmten Benutzer.
Das ist das Problem zum Beispiel, wenn ich sag mal, technisch unerfahren habe, ne? Die laden sich dann den Tor-Browser herunter, die wollen ihre Geheimnisse verraten in einem Regime. Mhm. Und wenn ich denen aber jetzt, sag mal, den Tor-Browser gebe, der hat genau definierte Metadaten, da gibt es extra Filter bei den Geheimdiensten, um genau den zu finden, dann sind die ganz schnell gefunden. Das heißt, die ganzen Grundschichten müssen alle schon so gemacht sein, dass der einfache Whistleblower keine Probleme bekommt.
Jetzt gibt es ja auch verschiedene andere Versuche, da sozusagen sich nicht, was jetzt Privatsphäre und Datensparsamkeit angeht, sich nicht großen Konzernen auszuliefern, insofern, dass man dort bei den großen Netzwerken mitmacht. Wie ich das mitbekommen habe, gibt es da auch sozusagen Versuche, zum Beispiel für im weitesten Sinne soziale Medien oder das, was die machen, auch andere Protokolle zu benutzen, als jetzt zum Beispiel nur zu Facebook und Co. zu gehen.
Ja, da gibt es zum Beispiel GNU Social oder eine Implementierung des Mastodon und da geht es darum, wenn ich jetzt zu Facebook zum Beispiel gehe, da kommen keine Daten heraus. Jetzt habe ich aber durch ein definiertes Protokoll, das ist zwar etwas komplexer, aber es funktioniert sehr gut, dass diese Surfer, zum Beispiel ich bin auf meinen Heimatsurfer oder der andere ist in seinem französischen Surfer, dann können diese miteinander austauschen, der hat da gerade sein Bild geteilt, der hat gerade seine Textnachricht verteilt in die Gruppe. Das können die. Das nennt sich Föderation, also statt Dezentralisierung.
Also es gibt gar kein einzelnes zentrales Rechenzentrum mehr, das sozusagen alle Informationen zusammensammelt, sondern es sind verschiedene kleinere Server, die verteilt sind. Und da weiß jeder Server auch nur das, was er direkt wissen muss.
Aber da war der Facebook-Skandal gerade sehr gut.
Ja.
Da hat man gemerkt, da ist ein politischer Gegenwind. Und da haben die Facebook, Microsoft und so weiter gerade so ein Projekt gestartet, um die Daten zu exportieren. Beziehungsweise erstmal nur zwischen sich hin und her, aber es ist Open Source, das heißt, man kann es modifizieren. Nur wer fehlt? Facebook. Facebook hat noch keinen Export eingebaut.
Und zwar Export, da meinst du jetzt Export von Daten der Benutzer oder wie?
Na, ich meine, jetzt, ich habe ja eine Timeline, also meine Zeitleiste bei Facebook, dass ich da alles habe. Also was ich geschrieben habe, an wem und so weiter und so fort. Das ist alles noch nicht, mal sehen, wann es kommt. Mal sehen, ob es Heuchlerei ist bei Facebook oder nicht.
Wie läuft das denn so bei diesen jetzt GNU Social oder Mastodon als jetzt eine Implementierung? Sind denn da viele Leute? Benutzen das viele Leute? Oder ist das auch eher was für die Spezialisten, für die Nerds, die wirklich sehr viel Wert auf eine Privatsphäre legen?
Nee, es ist sehr einfach zu benutzen. Man geht einfach GNU.social ein und dann wird man schon weitergeleitet.
Ja.
Und da gibt es dann verschiedene Instanzen. Also das ist, wie gesagt, viele Server und ich suche mir den heraus, am besten vielleicht den, wo meine Freunde schon sind.
Hm.
Und dort kann ich mich einfach anmelden. Und sobald ich angemeldet habe, ist das der Teil, also der Server, von dem aus ich mich ins restliche Netz verbinde. Also sehr einfach. Mit einem Webbrowser kann man es benutzen. Also,
okay.
Sind Anleitungen vorhanden und es sieht auch genauso aus wie Facebook.
Wir haben uns ja vorhin auch schon drüber unterhalten, über Software und wie man die installieren kann. Man muss sich ein bisschen auskennen. Kommandozeile, ja, da muss man auch schon ein bisschen wissen, was man tut. Also Kommandozeile heißt, du hast auf deinem Computer ein Fenster, da ist, kann erstmal nur Text dargestellt werden und da gibst du deine Befehle als getippter Text ein. Wie seht ihr das denn so, als Leute, die sich dafür interessieren und damit auch arbeiten? Hat das denn das Potenzial, dass das auch von wirklich vielen Leuten, also vom Mainstream benutzt werden kann? Kann das denn funktionieren oder ist das für heutige Computerbenutzer nicht doch ein bisschen alles zu unbequem, zu aufwendig und nicht schnell genug und nicht einfach genug?
Es ging immer das Argument zum Beispiel, dass niemand von Windows zu Linux wechseln will, war ja, da gibt es bloß die Kommandozeile.
Ja.
Das ist aber die Sache, wenn ich die Liebe zu meinem Gerät wieder habe, was ich bei Windows nie habe, dann lerne ich auch, wie ich es bediene. Also wie früher konnte ich ein Radio reparieren, heutzutage kann ich, weiß ich nicht, was diese komische Kiste vor mir macht.
Ja.
Und genau darum geht's. Es geht um das Spaß am Gerät. Diesen Spaß wiederzufinden. Und wenn man den findet, dann lernt man auch von selbst, wie das System funktioniert. Und dann geht man auch tiefer.
Okay.
Dann geht man auch tiefer und kann selber modifizieren.
Auf der anderen Seite, ein modernes Radio im Vergleich jetzt zu einem Röhrengerät, die noch funktionieren, oder jetzt auch ein moderner Computer mit aufwendiger Software, gegenüber vielleicht einem einfachen Computer, der begrenzte Möglichkeiten hat. Diese modernen Sachen bieten natürlich aber auch schon neue, schicke Möglichkeiten. Also du kannst in modernen Radios, da die suchen automatisch immer den besten Sender, die können Daten mitempfangen, die können auf verschiedensten Kanälen, also digital, analog, Internet, verschiedene Kanäle bündeln und dir in einem Rutsch anbieten. Das sind natürlich schon komfortable Möglichkeiten gegen, ich sag mal, gegenüber einem einfachen Röhrenradio, das du dann immer noch von Hand bedienen musst und den am Senderwahlknopf dann immer hin und her schrauben musst, bis du den Sender hast, den du haben willst. Diese neuen Möglichkeiten.
Da gibt es ja den Gegenvorschlag. Das Problem ist, da muss ich alle jedes Jahr ein neues kaufen, wenn das nächste DAB-Protokoll herausgekommen ist, weil FM abgeschaltet wurde. Aber da gibt es als Gegenbeispiel Raspberry Pi. Ich weiß nicht, ob darüber schon mal in diesem Radio gesprochen wurde. Da läuft auch meistens in Linux drauf. Und wenn ich dann einen habe, baue ich meine Peripherie rundherum und kann das dann auswechseln. Zum Beispiel ein neueres Raspberry Pi mit besserer Leistung. Und darum geht es. Es geht darum, dass es modular wird. Dadurch haben wir weniger Verschwendung. Zum Beispiel, wenn du sagst, hier mit den Computern oder Handys, das sind viele Entwicklungen, die gerade in die Richtung laufen, dass wir Open Source Laptops oder Open Source Handys bekommen. Das dauert nur, weil die Hersteller haben da mit vielen Lizenzen und zum Beispiel Protokolle mit den Modems, da Hürden geschaffen, die das verhindern, dass das schneller geht.
Diese Einfachheit der Bedienung und die Einfachheit der Geräte sorgt ja auf der anderen Seite auch dafür, dass viel mehr Menschen auch moderne Computertechnologie benutzen können und auch vielleicht auch die Vorteile davon genießen können. Also zum Beispiel einen Kartenservice auf dem Smartphone zu haben, das ist einfacher als früher eine Papierkarte mitnehmen zu müssen.
Aber deswegen sprechen wir jetzt gerade im Radio, um den Leuten begreiflich zu machen, dass wenn ich das alles zu einfach mache, ich voll überwacht werde und dann am Ende ich unter Kontrolle des Rechners bin. Deswegen muss ich wissen ungefähr, wie er funktioniert. Ansonsten bleibt da Magie. Und Magie ist nie gut. Wir brauchen Wissenschaft.
Aber wenn wir zum Beispiel bei dem Beispiel eines Kartenservice bleiben, also du hast dein Smartphone und dann hast du eine App und dann kannst du darauf sehen, wo du gerade bist, mit GPS-Empfang und so, also hast eine genaue Ortung. Das sind ja schon Zusatzinformationen oder kombinierte Informationen, die du, ich sag mal, als allgemeiner Benutzer von so einem Smartphone gerne benutzen möchtest, aber du möchtest dich ja nicht wirklich einarbeiten müssen in eine komplizierte Software mit Textoberfläche und kompilieren und selber installieren. Das ist vielen Leuten einfach zu viel, oder?
Ja, aber da wird ja auch niemand mehr angezwungen. Der Vorteil von dem, was wir propagieren, ist jedes Projekt ist wiederverwendbar. Zum Beispiel jetzt, wenn wir über Karten reden, OpenStreetMap.
Ja.
OpenStreetMap ist ja die Datenbank. Dann gibt es dazwischen jemand, der Karten generiert und dann gibt es die ganzen Web-Oberflächen. Und da gibt es zum Beispiel auch jemand, der hat dann die Datenbank mit der Generierung benutzt und hat da eine Textoberfläche davor gesetzt. Das gibt es auch.
Ach ja.
Also die Sache ist, geht darum, wie Facebook, eine große zentrales Dingens, was ich nicht wiederverwenden kann. Und auch wenn Facebook mal pleite geht, ist alles weg, sondern wiederverwendbar. Das ist ja eine Riesenverschwendung, wenn ich das alles wieder neu aufarbeiten muss.
Woran denkst du, liegt das, dass vielleicht diese Idee, und die gab es ja auch schon vor 20, 30, 40 Jahren, also der Wiederverwendbarkeit und dass man Computer auch so einsetzt, dass viele Leute davon nutznießen. Woran liegt es, denkst du, dass das heute teilweise nicht mehr so ist? Also heute ist ja eher dann die Rede von großen Konzernen, die Daten sammeln und weniger davon, dass viele Leute dabei steuern können und das Wissen durch viele einzelne Beiträge erweitert wird.
Das Problem ist der Konsum. Was ich überlebt habe an sozialer Struktur ist, ich verlange und ich bekomme. Das dazwischen, das Warten, beziehungsweise ich muss erstmal das schaffen, das geht verloren durch die Hyperkapitalismus auch genannt.
Meinst du denn, da kann man was gegen tun? Ist denn jetzt euer Versuch, sich da wirklich auf Protokolle mit wenig Ressourcenverbrauch zu fokussieren, ist das ein Versuch, das Rad da wieder ein bisschen nicht zurückzudrehen, aber die Richtung ein bisschen zu ändern?
Meine Idee ist die, wieso ich überhaupt bitreich angefangen ist. Ich weiß, ich kann nicht die ganze Welt konvertieren, das geht gar nicht. Aber es geht darum zu zeigen, es geht anders. Ja, es gibt das Gegenteil und irgendwann kommt jemand vorbei, der nutzt es. Der braucht genau dieses Beispiel. Weil wenn ich die heutige Generation habe, die Smartphone-Benutzer, da gibt es manche, die haben noch nie einen PC benutzt, die kennen bloß Smartphone mit Web. Mehr kennen die nicht. Und die müssen auch sehen, es geht anders, es geht einfacher. Ja, das heißt, die Hand muss nicht warm sein, wenn ich im Web surfe. Das muss nicht sein.
Um das jetzt nochmal ein bisschen überspitzt zu formulieren, wir hatten früher auch Dampfmaschinen und wir hatten Pferdefuhrwerke, mit denen wir Lasten durch die Gegend gefahren haben. Die heutige Lage ist dann doch ein bisschen effizienter, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bequemer, schneller und bietet mehr Möglichkeiten.
Nein, da seht ihr was anderes. Wir haben früher die Protokolle, manche konnten sich nicht ausbreiten, weil sie technische Probleme hatten.
Ja.
Aber jetzt habe ich Gigabit und so weiter. Da kann ich Gopher, habe ich Instant, also sofortigen Zugriff. Das heißt, man wird einen Unterschied sehen. Zum Beispiel, da gab es Statistiken bei Microsoft Windows. Einfach die Maus bewegen. Man merkt, das ist langsamer, als wie ich es bewegt habe, wenn man einfach daneben einen Windows 95 Rechner setzt. Das sind weniger Abstraktionsschichten. Das ist einfacher. Und das rein dieses, es geht ja darum, der Computer muss was Praktisches tun. Der ist ja nicht bloß theoretisch da wie Bürokratie, sondern das Praktische, der Spaß.
Der Spaß am Gerät, das hat man jetzt schon mehrmals. Also das ist für dich und vielleicht auch deine Mitstreiter, die sich da ein bisschen engagieren oder damit rumbasteln, ein ganz zentraler Punkt.
Ja, aber es geht ja, es ist wie bei jeder Verein da draußen. Wenn er nicht mehr Spaß macht, so gehe ich hin.
Ja.
Wir sind ja im Hobbybereich. Wir gehen sonst 8 bis 10 Stunden auf Arbeit. Ich muss einen Grund haben, wieso ich das tue.
Ja.
Deswegen ist auch manchmal, wenn man jetzt in die Open-Source-Bereiche kommt, manchmal der Ton etwas rauer. Das liegt einfach daran, wir sind Menschen. Wir sind keine Kundenberater. Ja, und deswegen kann auch sein, dass wir manchmal fordern, dass man etwas, das hat aber einfach den Grund, ist ja kein Laden, das ist ja kein Selbstbedienungsladen. Ja, das ist ein Hobby, das ist wie ein Verein. Wenn ich dazukomme, dann muss ich auch mitspielen.
Oh. Karl. Karl, wach auf. Ich höre da was. Hör doch, da ist was. Ich höre es genau.
Ach, da ist nix. Schlaf weiter, Marie.
Also jetzt, hörst du es auch?
Ich weiß nicht.
Hör genau hin. Da.
Also, wenn ich genau hinhöre, dann beim ABS-Magazin auf Radio X.
Was sagst du?
Ach, immer mittwochs um 4. Aber nachmittags.
ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Mittwochs, 16 Uhr auf Radio X. Wir machen, was wir wollen.
Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten über das Gopher-Protokoll, das heißt die Art und Weise, wie man Informationen über Internettechnologie austauschen kann und das ganz einfach machen kann, nämlich nur mit Text, ohne überflüssiges Grafik-Shishi oder Werbung oder so. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen mit dem Christoph weiter unterhalten. Und zwar gibt es da jetzt auch ein paar Leute, die sich wirklich darum kümmern wollen. Wie kann man das weiterentwickeln? Was ist Stand der Dinge? Wo kann es hingehen? Und die treffen sich demnächst zu einer Konferenz. Wir werden mal ein bisschen hören, was dort stattfindet und wie das aussehen kann. Ihr werdet euch mit ein paar Aktivisten demnächst, irgendwie in den nächsten Wochen, werdet ihr euch treffen und zusammensetzen. Was habt ihr da vor? Was macht ihr? Worum geht's da?
Es geht um die BitreichCon oder heutzutage Konferenz ganz einfach. Die ist nächste Woche, Samstag und Sonntag in Rodez, Aveyron in Südfrankreich. Liegt daran, weil dort ein Mitglied von BitReich ist. Aber man muss nicht hinkommen. Es ist alles online. Ja, also wenn man auf das Gopher-Loch beziehungsweise Gopher-Hole geht, Zugriff erlaubt SSH ganz einfach und ein Audio-Stream. Und schon hat man kann man sich voll beteiligen. Und IRC, wenn man noch mit den Leuten reden will. Drei verschiedene Protokolle und hocheffizient.
Ah, das heißt, man kann den Sachen folgen, die dort erzählt werden, beziehungsweise wenn man Zwischenfragen hat oder was beitragen möchte, kann man das dann auch über den IRC-Chat, kann man das dann auch in den Kanal geben und wird dann von euch auch direkt gesehen und von allen, die sich eingeklinkt haben.
Genau, und man verbrecht dabei nicht die Oberschenkel, weil der Laptop zu heiß wird.
Was ist das Programm von eurem Treffen?
Also Samstag reden wir über Bereich, was wir in den letzten Jahren getan haben. Also da gibt es verschiedenste Services. Dann hat sich was getan in unserer Ideologie, beziehungsweise unserem Manifest. Und neue Nutzer und welche Projekte neu sind. Und am Sonntag, da geht es rein um Gopher. Da freuen sich nämlich auch schon die Amerikaner. Dort ist nämlich der letzte Teil der Gopher-Community, die damals existierte. Weil es gab schon sehr lange keine Gopher-Con mehr. Und da finden wir uns endlich mal wieder zusammen.
Okay, ihr findet euch zusammen. Und was werdet ihr machen? Gibt es dann da Vorträge oder gibt es dann da Programmierrunden? Oder sitzt man einfach nur zusammen und unterhält sich ein bisschen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das Wichtige ist erstmal bei Gopher, dass wir wieder zusammenkommen. Weil das ist alles sehr eingeschlafen über die letzten Jahre. Und da gibt es erstmal wieder einen Teamgeist. Und da reden wir aber, wie gesagt, wir haben 300 Surfer, das waren vor einem Jahr waren es bloß noch 100. Das hat sich da gesteigert. Oder es geht darum, das Protokoll hat ein paar Ecken und Kanten, das ist aber jetzt zu detailliert, die müssen besprochen werden, damit wir Zukunft die definiert haben, weil man muss auch noch die Interaktion zwischen Gopher und dem Web besprechen, das ist nicht so ganz definiert. Und dann geht es noch darum, rein ein Forum zu schaffen, dass man miteinander redet.
Du sagst, es gibt dann 300 Server. Was findet man denn da hauptsächlich? Ich meine, ich habe ein bisschen gestöbert. Ich habe da sehr viele Blogs getroffen, was man sonst im Web als Blog bezeichnet, richtig?
Ja, genau. Blog, wie Blog. Genau, so ist es definiert. Da gibt es sehr viele, aber da gibt es auch viele, die jetzt neu die eröffnen, weil die Distribution ist ja sehr einfach. Es ist einfach Text, den ich hochlade und den liest man. Ja, genauso wie es sein soll. Mehr ist ja ein Blog eigentlich nicht. Ja, das, und es geht um die direkte Übertragung. Und die Einfachheit, also eher viele Menschen kommen wegen dem Retro-Ansehen, dass alles schön ist wie früher, aber manche kommen auch wegen der Idee, dass es einfacher ist. Ich öffne mal ganz kurz meinen Vortrag, den ich dann vortrage, und dann kann ich dir alle Services sagen, die ich herausgesucht habe, die gerade interessant wären für neue Nutzer des Gopher Spaces.
Also Gopher Space, das kann man ja mal erläutern, wie ich das verstehe, ist das sozusagen, wie wenn man im Internet von dem Web redet, also dem World Wide Web, also sozusagen der Gesamtheit aller Webserver, dann ist der Gopher Space auch die Gesamtheit aller Server, die eben das Gopher-Protokoll anbieten und meint damit alle Server, alle Informationen, die da drauf ist.
Genau, das ist das, was ich meine, weil früher Webspace wurde auf Gopherspace übertragen. Also hier hatte ich zum Beispiel die ganzen Services. Wir haben Übersetzung zu Mastodon, also dieses GNU Social, da gibt's das hat sogar Mastodon eingebaut, also dieses abfederierte Facebook-Alternative. Mhm. Dann gibt's ein Interface für Pirate Bay, ein Interface für YouTube, eher die Suche, also das Stream nicht. Wikipedia gibt's eine Übersetzung zu Gopher. Dann gibt's Sucher, also da gibt's ja, kann ich ja ganz kurz erwähnen, Google nutzen alle, Google überwacht uns, da gibt es dann DuckDuckGo als Alternative oder es gibt das föderierte, also verschiedene Server und das ist Searx, S-E-A-R-X und da kann man auch seine eigene Instanz aufsetzen, dafür gibt es auch ein Gopher-Interface, dann Projekt Gutenberg, wo die alten Bücher alle gesammelt werden und hat sogar jemand für Netflix eine Suche gebaut.
Das sind aber nicht nur so statische Inhalte, also irgendwie Dateien oder also jetzt Textdateien oder Bild oder sonst Audiodateien oder so, die sozusagen im Gopherspace liegen, sondern es gibt da dann auch wirklich jetzt so interaktive Elemente, also interaktiv in dem Sinne, auf meine Anfrage kommt dann auch ein individuelles Ergebnis, also zum Beispiel eine Suchanfrage.
Ja, das hat Gopher eingebaut, das ist aber eine einfache Suche, also ich schicke wie ein Wort und dafür kriege ich was zurück. Das ist die einzige Interaktion, die eingebaut ist. Und die wird dafür genutzt. Also, dass ich sage mal, ich schicke bloß an dieses Verzeichnis, ich hätte gerne eine Definition von irgendwas und bekomme das zurück. Und das wird zum Beispiel bei dem Pirate Bay Interface benutzt. Da gehe ich drauf, sage ein und ich kriege meine Torrents zurück, die ich herunterladen kann.
Von der Bedienung und von der Funktionalität unterscheidet sich das jetzt erstmal von Webseiten nicht?
Doch, weil ich habe ja durch die Struktur, über die wir über Gopher am Anfang geredet haben, sieht es immer gleich aus. Ich habe eine Liste an Links oder Menüs, wo ich weitergehen kann, wo entweder eine Datei dahinter ist oder mehr Informationen. Und beim Web, da habe ich ja manchmal das Problem, überhaupt zu finden, wo der Inhalt ist vor Werbeanzeigen.
Also zum Verständnis, wenn ich sage, okay, das Web ist heutzutage durch die modernen Technologien sehr, ich sag mal, grafisch aufgewertet, aufgemotzt, könnte man sagen. Also es gibt viele Möglichkeiten für den Webdesigner, die Seite grafisch zu gestalten. Wenn man sagt, okay, das sind Faktoren, die mit beigetragen haben, dass zum Beispiel der Werbeanteil und der Ressourcenverbrauch von Webseiten sehr stark zugenommen hat, wäre es dann vielleicht eigentlich nicht auch ein möglicher Ansatz zu sagen, nee, komm, lass uns einfach mal HTML 1.0 benutzen. Ja, also so wie das Web vielleicht also in der Anfangszeit ausgesehen hat, dass man schon viel Text hatte, dass man Links hatte, dass man auch eingebettete Bilder hatte, aber zum Beispiel nicht die Möglichkeit hatte, extra Code ausführen zu lassen. Ja, also kein JavaScript oder so. Wäre das nicht auch ein Ansatz, der ein bisschen in eure Richtung gehen könnte?
Na, da habe ich trotzdem noch im Hintergrund das, was ich bei Tor gesagt habe, die ganzen Metadaten. In richtiger Richtung wäre das der Schritt, aber es haben schon sehr viele versucht. Sehr, sehr viele haben es versucht. Sie sind halt gescheitert. Und das ist das Problem. Das Einzige, was man heutzutage machen kann, man geht einfach auf die mobile Webseite einer Webseite und plötzlich ist sie lesbar.
Ja. Wenn du sagst, die sind gescheitert, woran würdest du das denn messen? Heißt das einfach, das ist zu kompliziert, solche einfachen Webseiten dann auch zu gestalten oder zu programmieren? Oder hatten die einfach keinen Erfolg, weil das keiner anguckt, weil das zu retro, zu altbacken aussieht? Oder woran würdest du sagen, erkennt man, dass dann so ein Ansatz scheitert?
Das ist dasselbe Problem, wieso Gopher nie die Weltherrschaft übernehmen wird. Es ist einfach zu groß.
Ja,
ich habe verschiedene Gemeinschaften, das ist ja bloß dieselbe Technologie, aber in Indien wird das anders wahrgenommen als in Afrika, als bei uns. Und da entwickelt jeder einen anderen Wissensstandard. Und dasselbe Problem ist das mit dem Reparatur. Das geht einfach verloren. Ja, die jetzige Generation weiß das nicht. Es geht darum, dass sie das mitbekommt, dass gezeigt wird, es geht anders. Also, es geht darum, das Wissen zu bewahren.
Mit Reparaturen meinst du jetzt, dass man zum Beispiel Geräte selber reparieren kann, weil die relativ einfach konstruiert sind und dadurch das auch möglich ist, die selber wieder in Stand zu setzen. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, aber es geht ja heutzutage weiter. Wir sind ja schon in der Phase des 3D-Drucks, wo selbst Airbus 40% seiner Flugzeuge aus 3D-Druck herausholt. Und wenn man es richtig betreibt, geht das auch beim Endnutzer.
Also die HTML 1.0-Sache ist aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, war das ein interessanter Versuch, aber war dann doch nicht wirklich dafür geeignet, auf die wesentlichen Protokolle und Möglichkeiten zu beschränken.
Das Problem mit der Webentwicklung ist, es wird immer nur eine neue Schicht draufgeworfen. Immer eine neue Schicht. Ne? Mhm. JavaScript, wenn der ein JavaScript-Entwickler zuhört, der weiß, was ich meine. Es ist dann JavaScript auf JavaScript auf JavaScript. Und das ist auch das Problem mit der kommerziellen Entwicklung. Wieso das Hobbyisten machen müssen mit der Vereinfachung. Da leben, die leben alle in ihrer eigenen Blase und solange es Gewinn macht, wird es nicht geändert. Und das ist hier das Problem. Deswegen müssen wir die komplette Alternative zeigen.
Wenn ich sozusagen da immer eine Schicht drüber lege und das auch so gebaut ist, dass ich das, was vorher existiert hat, auch noch weiter benutzen kann, das ist ja auch ein Vorteil, dass man sozusagen kontinuierlich weiterarbeiten kann und nicht einen ganz harten Schnitt macht, wo dann die alten Inhalte überhaupt gar nicht mehr funktionieren.
Ist das ja auch? Sind wir komplett bei einem komplett anderen Problem. Es gibt ja auch archive.org,
ja,
was das Web archivieren will. Und diese Webseite hat Riesenprobleme mit den modernen, dynamischen Webseiten, den Inhalt zu finden und zu archivieren. Weil genau das Grundproblem muss gelöst werden, dass wir keinen Text mehr verwenden. Wir verwenden Abstraktionen, keinen Text.
Erstmal werden doch auch bei HTML doch auch erstmal nur Textdateien übertragen. Oder ist es wirklich schon so aus deiner Sicht so gruselig, dass nur noch Binärdateien übertragen werden, die dann von Code-Schnipseln auf im Webbrowser wieder entpackt werden, um dann Bilder darzustellen, wo der Text drin ist oder wie?
Das kommt aktuell, WebAssembly nennt sich das. Es wird heutzutage Binärcode im Browser ausgeführt. Ja. Das heißt, es wird noch undurchsichtiger und noch komplizierter mit noch mehr Zugriff auf die Hardware. Also, das ist ja auch eine Sache, die wir seit Snowden warnen müssen. Es wird nur schlimmer.
Also wenn ich das jetzt so höre, das hört sich ja dann doch schon ein bisschen fatalistisch an. Also in dem Sinne, das Web ist verloren und es kann nicht mehr besser werden. Ist die Aussicht wirklich so düster?
Es wird komplizierter und es wird undurchsichtiger. Also ich kann es nicht anders sehen. Das ist die Entwicklung seit mindestens 20 Jahren. Ja, wir haben bloß noch zwei, also das ist nämlich ein Beispiel zum Beispiel. Gopher kann ich einen Klienten, also ein Programm, was darauf zugreift, in 5 Minuten implementieren mit fast jeder Programmiersprache.
Okay.
Bei Webbrowsern sind 3 Stück übrig geblieben, weil es niemand mehr schafft, in seiner Lebenszeit einen eigenen Webbrowser zu schreiben. Das ist unmöglich bei den vielen Standards.
Muss denn jeder alles sozusagen immer wieder von Null aufbauen? Müssen wir jedes Mal das Rad neu erfinden? Ist es nicht eigentlich auch eine Möglichkeit, wenn wir sozusagen auf den Schultern von Riesen stehen, ist das nicht auch eine Methode, dass wir auch wirklich große Sachen erreichen können? Sonst würden wir ja immer noch versuchen, mit einfachsten Werkzeugen die Probleme, die eigentlich schon mal gelöst waren, immer wieder neu zu lösen.
Aber das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, wieso Gopher nie die Weltherrschaft übernehmen wird, ja, weil es zu groß ist. Wir haben einen Vorschlag, wie man es einfacher machen kann.
Ja.
Am Ende wird ein Teil manchmal übernommen, manchmal nicht, aber es geht rein darum, die Idee zu verbreiten. Es geht einfacher. Also es gibt genug da draußen, die versuchen, einfache Webseiten zu machen.
Ja.
Aber dieses Absolute wird nie mehr klappen. Wir machen alles gleich, weil das geht gar nicht.
Ja.
Aber da ist das Gegenstück, wo ich das mit dem Webbrowser sage. Wenn wir jetzt alle den gleichen Webbrowser verwenden, haben wir alle die gleiche Sicherheitslücke.
Ja, das ist ein Problem, ja.
Und genau darum geht es. Das ist das Sinn bei Linux zum Beispiel. Jeder kann sich sein eigenes bauen und dadurch ist man unabhängig. Wie natürliche Selektion. Wenn alle die gleichen sind, wird der gleiche Virus alle umbringen.
Ihr sagt ganz klar, wir müssen das ausprobieren, wir müssen dafür eine Vielfalt sorgen. Wir müssen gucken, dass wir das wieder so gestalten, wie wir das als Benutzer haben wollen und nicht unbedingt, wie jetzt nur große Konzerne gerne Webseiten gestaltet haben wollen oder unsere Kommunikation gestaltet sehen wollen.
Ich meine, die Konzerne können ja machen, was sie wollen, aber wenn sie sehen, dass die Leute lieber unseres benutzen, weil sie Spaß haben, wie zum Beispiel Microsoft. Microsoft schwingt gerade zu Linux um. Ganz einfach, weil Linux mehr Spaß macht. Und sie finden keine Entwickler mehr, die richtig Microsoft können. Deswegen implementiert Microsoft gerade Linux als Subsystem und portiert Linux-Software, weil es gibt da niemanden, der diese langweilige, schlecht zu bediente alte Microsoft-Sache benutzen will.
Nee. Ist das wirklich so? Also ich persönlich habe schon den Eindruck, dass zum Beispiel im Industriebereich für viele Geräte und viel Software nur auf Windows läuft. Da gibt's keine Linux-Implementierung. Im Gamer-Bereich, also jetzt wenn wir an Computerspiele denken, ist nach wie vor die 86-Plattform mit Windows das Werkzeug der Wahl. Also auf anderen Plattformen sieht es mit Spielen dann teilweise schon ganz dünner aus. Also da gibt's was, aber Das hat nicht.
Nee, es kommt auf Blickwinkel drauf an. Ganz einfach. Linux hat gewonnen. Ganz einfach. Auf dem Mobiltelefon. 90% ist Linux.
Ja.
Und es gibt ganze Generationen in Afrika, die nur Handys benutzen. Das ist ja ein einziges Desktop-Betriebssystem. No, mehr haben die nicht. Das heißt, die sind Linux-Nutzer. Und genauso sieht es auch aus mit dem alten, mit den Systemen, also auch mit der Commerz bzw. Industrie. Das sind Nischen. Und Nischen ändern sich ganz, ganz langsam. 30 Jahre vielleicht.
Ja.
Und genau darum geht's. Jetzt haben wir die Möglichkeit, da es keine Microsoft-Entwickler mehr gibt, die das auch werden wollen, mit Herz. No, es geht um das Herzblut.
Ja.
Und die, da haben wir Leute, die alle auf Linux umspringen. Ich meine, Microsoft macht Docker. Microsoft will selbst Linux Abbilder in seinem eigenen, in seiner Cloud darstellen. Das Linux hat gewonnen.
Wenn ich dich höre, du sagst, in manchen Ländern ist jetzt der Desktop gar nicht mehr so entscheidend, da ist das Smartphone, also jetzt so ein Taschencomputer mit Telefon, viel stärker verbreitet. Siehst du, dass das auch bei uns so kommen wird? Also wird hier der Laptop oder auch der Desktop-PC, werden die eher verdrängt werden durch so eine Smartphone-Benutzung?
Also kann ich ganz einfach sagen, gestern war ja Dorffest bei uns und die ganzen jungen Damen saßen alle auf einer Bank und haben mit dem Handy gespielt. Also
okay.
Also das ist schon ein Zeichen.
Ja, ich sehe schon, okay, du siehst ganz klar die Situation vor dir. Wie ist denn jetzt bei eurem Projekt Bitreich, Koffereinsatz, IRC, andere soziale Netzwerke, wie ist denn da so die Verbreitung? Seht ihr, dass das auch international wahrgenommen wird oder ist das jetzt auch eher nur so ein bisschen so ein Feld, wo sich vielleicht Leute aus eher Industrienationen versuchen? Was ist denn da so euer Eindruck? Wie sieht denn da die Lage aus?
Das Amerikanische, wo die ganzen älteren Herren sind, die sich da mal früher mit beschäftigt haben.
Ja.
Aber es ist auch eine große Verbreitung Europa. Ich hatte erst gestern eine Karte gesehen, wo die ganzen Gopher-Surfer waren. Afrika waren 3, dann Japan waren ein paar Punkte, Asien, das sind verteilt, aber überall sind Interessenten. Ich habe bei Bitreich 2 Nutzer, die sind aus Argentinien zum Beispiel. Also das ist international, aber es geht ja nicht anders. Wir müssen Englisch reden, wir sind zu klein.
Gibt es dann zum Beispiel auch da verfügbare Clients, zum Beispiel auch für Smartphones, wo man dann sozusagen auf Gopher zugreifen kann und das direkt aus dem Smartphone macht? Ergibt das Sinn? Gibt es also, da Clients?
Also erstmal die Proxys ist der erste Lösung und das zweite ist Overbyte. Also Overbyte, wie Überbiss, also wie der Gopher, der hat ja einen Überbiss. Und das gibt man einfach ein und da gibt es dann Cameron Kaiser, hieß der, das ist ein amerikanischer Entwickler, der hat ja verschiedenste Lösungen gebaut. Also auch hier, der hat früher das Firefox-Plugin gebaut und für Chromium hatte er mal eins. Also da kann man einfach in seinen Webbrowser das einbringen. Und dann gibt's verschiedenste, also da gibt's, also die muss man erst suchen, grafische Klienten. Die müssen wir selber kompilieren. Das ist jetzt nicht für den Einstieg geeignet. Das ist aber wieder dasselbe, wie wir auf dem Desktop haben. Die fortgeschrittenen Entwickler, Nutzer von Mobiltelefonen, die haben da auch ihre Kommandozeile, wo sie jeden, ist ja Linux, jeden Kommandozeilenklienten laufen lassen können. Also habe ich das alles schon und die aufs Web spezifiziert sind, also dieses große Bild, was mir alle meine Informationen am Tag liefert, die gehen einfach auf den Proxy und haben damit ihre Transparenz. Also für jeden ist eine Möglichkeit also für den Zugriff vorhanden. Die Kompatibilität ist gewahrt.
Ihr habt jetzt demnächst euer Treffen, wo ihr euch austauschen werdet, neue Ideen, neue Konzepte. Die Sachen kann man bestimmt dann auch nachlesen und nachhören, wenn man selber direkt nicht teilnehmen kann. Also dass man sich nachher auch noch einen Überblick verschaffen kann, oder?
Ja, Aufzeichnung. Es gibt die Textfolien, also richtigen Text und die Audioaufzeichnungen. Alles wird verfügbar sein.
Ja, verfügbar sein. Das ist das richtige Stichwort. Ihr wisst ja auch, alle unsere Sendungen ABS Magazin könnt ihr auch auf unserer Webseite nachhören, absmagazin.de. Da kann man dann immer nochmal nachhören, wie das genau funktioniert hat. Außerdem gibt es dann auf der Webseite auch die Sendungsnotizen, die Shownotes, wo wir all die Links, die wir jetzt heute auch ein bisschen angesprochen haben, auch nochmal zum Nachlesen, zum Anklicken bereitstellen, dass ihr euch auch ein bisschen schlau machen könnt. Ja, das war das ABS-Magazin für diese Woche. Wie ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten und manche kann man davon auch sehr einfach selber nutzen, um unsere Informationskanäle auch so zu gestalten, wie wir das selber wollen. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder nächste Woche, Mittwoch 16 Uhr bei Radio X, 91,8 MHz, eurem Frankfurter Bürgerradio. Also, bis dann.